die Hörenden sein. Du forderst die Leute auf, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wir haben Ohren zu hören und wir wollen hören, Jesus. Amen. Ich glaube, das zischt ein bisschen, kann das sein? Oh, sorry. Okay. Für alle, die heute das erste Mal da sind oder Gäste bei uns sind, wir gehen durch eine Predigtreihe, die sich Refocus nennt. Und es geht grundlegend eigentlich einfach nur um den Kolosserbrief. Wir haben den Kolosserbrief in recht kleine Abschnitte aufgeteilt und wollen uns die genauer angucken. Und heute Morgen sind wir bei Kapitel 1, Vers 24 und 25 angekommen. Was ich gerade mal lesen möchte, auf dem Screen ist es auch zu sehen. Paulus schreibt: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden, nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Der Fokus liegt auf dem ersten Vers, den lese ich gerade nochmal. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Worüber schreibt Paulus? Wir wollen erstmal so eine kurze Themenfindung machen, worüber diese Verse eigentlich gehen. Auf den ersten Blick lesen wir diesen Vers und wir denken, okay, Paulus schreibt über seine Leiden. Das liegt sehr nahe, denn als Paulus diesen Brief geschrieben hat, saß er im Gefängnis. Nicht das erste Mal, wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass er sehr häufig im Gefängnis saß, dass er Schläge ertragen hat, dass er mal gesteinigt wurde und überlebt hat. Er hat Schiffbruch erlitten, er hat viele Situationen erlebt, die einfach schwierig waren. Und die schwierige Situation, als er diesen Brief geschrieben hat, war, er saß im Gefängnis. Und zwar, weil er das Anliegen hatte, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht nur bei den Juden bleiben soll, sondern auch zu den Nationen gehen soll. Und dafür hatte man ihn ins Gefängnis geworfen. So, wenn wir diesen Vers lesen, auf den ersten Blick denken wir, okay, Paulus schreibt hier jetzt einen Abschnitt über die Leiden, die er erträgt. Wenn wir dann aber genauer hinschauen und das nochmal lesen, dann fällt auf, eigentlich, genau genommen, schreibt er gar nicht über seine Leiden, sondern, wenn wir vorsichtig angucken, wie er die Worte wählt, er schreibt über die Leiden Jesu. Denn was schreibt er hier? Er schreibt, ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus. Das, was ich leide, sind in erster Linie erstmal jetzt gar nicht meine Leiden, sondern es sind die Bedrängnisse des Christus, an denen ich teilhabe. Es sind die Leiden Jesu, an denen ich teilhabe. Ich schreibe nicht über meine eigenen Leiden, sondern ich schreibe eigentlich über die Leiden Jesu, die ich mit ertrage oder wie es hier heißt, die ich ergänze. Was meint Paulus jetzt denn damit? Will er damit sagen, dass das Leiden Jesu am Kreuz nicht genug war? Dass es einer Ergänzung bedarf? Dass es noch erweitert werden muss, dass Paulus so wichtig ist, dass er dem Kreuz noch was hinzufügt? Was will Paulus damit sagen? Ich denke, wir finden unsere Antwort, wenn wir in den größeren Kontext dieses Abschnittes sehen und darin lesen, dass es Paulus in diesem Abschnitt darum geht, zu sagen, auch die Nationen sollen von Christus hören. Und dieses Evangelium vom Kreuz Jesu, die gute Nachricht von Jesus, soll sich ausbreiten, soll nicht bei den Juden bleiben, sondern soll sich ausbreiten von Jerusalem, Samaria in die ganze Welt. Und ich glaube, das ist das, was Paulus meint mit, ich ergänze die Leiden Jesu. Er sagt es nicht im Sinne von, ich füge dem Kreuz etwas hinzu und steuere dem Ganzen noch was bei, sondern er sagt, das, was vollständig erfüllt ist und gelitten worden ist von Jesus am Kreuz, diese Bedrängnisse und dieses Leiden sollen wir ergänzen, indem wir es geografisch ausbreiten, indem wir es raustragen und es verbreiten. Als Jesus auf der Erde war, in seinem menschlichen Leib, da litt er am Kreuz, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Dann fuhr er in den Himmel auf und der Leib, mit dem er jetzt auf der Erde vertreten ist, ist die Gemeinde. Und auch dieser Leib, genauso wie sein irdischer Leib, ist berufen, an den Leiden Christi teilzuhaben, denn es ist sein Leib. Und die Ausbreitung des Evangeliums wird immer Widerstand hervorrufen und wird immer in einer Form auch Leiden mit sich bringen. Okay, aber wir sind noch bei der Themenfindung. Also Paulus schreibt, oberflächlich gesehen, über seine Leiden. Wir schauen genauer hin und sehen, er schreibt nicht wirklich über seine Leiden, sondern über die Leiden Jesu. Und wenn wir nochmal genauer hingucken, dann sehen wir, es geht ihm vielleicht nochmal einen Tick um was anderes. Denn wenn wir den Vers nochmal lesen, dann sehen wir, er leitet den ganz ungewöhnlich ein. Und er schreibt, ich freue mich in den Leiden. Die Einleitung, die Paulus wählt, um hier über Leiden zu schreiben, sind die Worte, ich freue mich. Ich freue mich in den Leiden. Und das ist eine Haltung, die man sehr konsequent in den Briefen von Paulus findet. Er freut sich in den Leiden. In der Apostelgeschichte, die Apostel wurden geschlagen für den Namen Jesu und sie gingen voller Freude, gewürdigt worden zu sein, für den Namen Jesu Schmach gelitten zu haben. Das ist eine Haltung, die wir sehr konsequent in der Bibel finden, verbunden mit Leiden, die Freude über diese Leiden. Und das legt nahe, dass Paulus hier weniger über Leiden schreibt, als über eine Leidenschaft. Ist euch schon mal aufgefallen, wie sehr Leiden und Leidenschaft, dass es denselben Wortkern hat? Paulus schreibt hier nicht in erster Linie über seine Leiden, sondern über eine Leidenschaft, die ihn so sehr verzehrt, dass er von ganzem Herzen schreiben kann, ich sitze im Gefängnis, ich habe meine Füße in so einem Block drin, ich kann mich nicht bewegen, es stinkt hier, es ist unangenehm, ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder lebend rauskomme, mein Rücken schmerzt von den Schlägen, aber ich freue mich in den Leiden. Denn die Leidenschaft, die ich empfinde, die mich in diese Situation gebracht hat, die wiegt so viel schwerer, so viel größer als das Leiden, das ich jetzt im Moment erlebe. Und jetzt ist es nicht irgendeine Leidenschaft, die Paulus hier empfindet, sondern es ist genau dieselbe Leidenschaft, die in Jesus gebrannt hat, als er am Kreuz hing und die dazu geführt hat, dass Jesus überhaupt ans Kreuz ging. Im Hebräerbrief lesen wir nämlich dasselbe von Jesus. Im Hebräerbrief lesen wir von Jesus, wegen der Freude, die vor ihm lag, nahm er die Leiden geduldig und willig auf sich. Dasselbe Prinzip bei Jesus. Die Leidenschaft, die in Jesus gebrannt hat, weshalb er die Leiden auf sich genommen hat, ist die Leidenschaft, die in Paulus brennt, weswegen er Leiden auf sich nimmt und schreibt, ich freue mich in den Leiden. Und da sind wir jetzt, glaube ich, an dem Kern angelangt, auf den ich mich auch konzentrieren möchte, was diese Verse angeht heute Morgen. Es geht um die Leidenschaft des lebendigen Gottes, für die Jesus bereit war zu leiden. Eine Leidenschaft, die in Gott brennt, von der Paulus angesteckt wurde, und für die auch er freudig bereit ist zu leiden. Es geht um die Leidenschaft Gottes. Die Leidenschaften Gottes. Bist du dir bewusst, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist? Dass er nicht gefühlskalt und gelangweilt irgendwo weit ferne sitzt, sondern dass er ein leidenschaftlicher Gott ist, ein verzehrendes Feuer, dass in ihm eine Leidenschaft brennt, im wahrsten Sinne von Leidenschaft? Kennst du Gott als einen leidenschaftlichen Gott? Wir wollen uns heute Morgen ein bisschen angucken über die Leidenschaften Gottes. Wenn wir in der Bibel lesen, dann glaube ich, finden wir eine ganz große Leidenschaft Gottes. Und es ist die Leidenschaft für seinen eigenen Namen, für sein eigenes Gottsein, für seine Herrlichkeit und für seine eigene Ehre. Wisst ihr, Gott ist Gott und er weiß das. Er ist sich darüber unheimlich bewusst, dass er Gott ist. Gott ist das größte Wesen im Universum und er weiß das. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Er ist der, der es alles in der Hand hält. Er ist der, der es fallen lassen könnte und es wäre alles kaputt und er weiß das. Gott ist der Maßstab aller Dinge und er weiß das. Gott ist die Wahrheit, er ist das Leben und er weiß das. Er ist sich dem durchaus bewusst. Er weiß, dass er der Einzige ist, dessen Meinung tatsächlich zählt. Er weiß, dass alles bei ihm angefangen hat und bei ihm enden wird. Er weiß, dass am Ende der Zeit alle Feinde unter dem Schemel seiner Füße gelegt werden werden, dass er auf dem Thron sitzt und als Sieger über allem steht. Er weiß das. Er weiß, dass er Gott ist. Und er hält es auch nicht hinterm Berg, sondern es ist ihm auch unheimlich wichtig. Es ist ihm unheimlich wichtig, dass er Gott ist, dass ihm allein Ehre gebührt, dass er allein das Zentrum des Universums ist, dass sich alles um ihn dreht, weil es sonst keinen Sinn macht. Und Gott selbst dreht sich um Gott, falls das eine Neuigkeit sein sollte heute Morgen. Gottes größter Wert ist Gott. Gottes größtes Anliegen ist, dass er verherrlicht wird, weil er Gott ist. Hier spricht Gott selbst, 2. Mose 34. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Gottes Name ist eifersüchtig. 5. Mose 4, 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Durch die Bibel hinweg lesen wir von einem Gott, der seine Ehre sucht. Der Menschen sucht, die ihn anbeten, die ihm alle Ehre geben. Und wir lesen von einem Gott, der seine Ehre mit keinem anderen teilt, der Götzendienst verurteilt, der Stolz im Herzen eines Menschen verurteilt. Und er sagt, Stolz muss ich widerstehen, denn alle Ehre gebührt mir. Gott ist auf eine heilige Art und Weise selbstzentriert, eifersüchtig und selbstverliebt. Auf eine durch und durch heilige Art und Weise, denn er weiß, dass er Gott ist, er allein. Er weiß, wer er ist und er legt da Wert drauf. Und falls... Genau. Falls du mittlerweile schon Angst bekommst, dass Gott dich vielleicht gar nicht so sehr mag, wie du immer dachtest und wie, sagen wir mal ehrlich, wie meistens gepredigt wird, Gott schafft es trotzdem, als Liebe in Person, voller Leidenschaft, und es ist eine zweite Leidenschaft, die in Gott brennt, voller Leidenschaft für seine Geschöpfe und für seine Menschen zu sein. Und es ist eine Spannung im Wesen Gottes, die wir nicht aufheben dürfen und die wir nicht auflösen dürfen und die wir vielleicht auch nicht immer erklären können. Gott dreht sich nicht um den Menschen. Das wäre fatal und es wäre nicht gottgemäß. Gott dreht sich um Gott. Gottes höchste Priorität ist nicht der Mensch, es ist Gott selbst. Es würde seinem Gottsein widersprechen, wäre seine größte Priorität nicht er selbst. Aber trotzdem liebt er dich persönlich in einem Ausmaß und mit einer Leidenschaft, die dir noch unbekannt ist. Und das ist eine Spannung im Wesen Gottes, die müssen wir aufrechterhalten und die dürfen wir nicht auflösen. Und diese zwei Leidenschaften Gottes heben sich nicht auf und widersprechen sich auch nicht. Die Bibel ist voll der Tatsache im Alten und im Neuen Testament, dass Gott ein Gott ist, der leidenschaftlich ist für Menschen, leidenschaftlich für seine Geschöpfe. Ein Gott, der vor Grundlegung der Welt Menschen auserwählt hat, dich auserwählt hat. Das ist Leidenschaft vor Grundlegung der Welt, bevor du warst. Er hat dich gesehen im Leib deiner Mutter, bevor du gebildet wurdest, als du gebildet wurdest. Das ist Leidenschaft. Er hat alle deine Tage in sein Buch geschrieben, bevor einer begann. Das ist Leidenschaft Gottes für dich, für Menschen. Er hat alle Haare auf deinem Haupt gezählt. Ist das ein leidenschaftlicher Gott, der dich liebt? Er hat dich gezogen, er hat dich gerufen. Er hat dich zu seinem Sohn, zu seiner Tochter, zu seinem Erben gemacht. In Gott brennt eine Leidenschaft für sich selbst, für seinen heiligen Namen, für seine Ehre, für seine Verherrlichung, für sein Gottsein. Und in Gott brennt eine Leidenschaft für den Menschen. Und diese beiden Leidenschaften, die spielen sich nicht gegeneinander aus, die heben sich nicht auf, sondern die sind in ihrer ganzen Spannung in Gott vorhanden. Und die haben sich entladen in diesem Ereignis, das wir so gut kennen, nämlich in dem Kreuz. Das Kreuz ist der perfekte Ausdruck dieser beiden Leidenschaften, die in Gottes Herzen brennen. Das Kreuz ist Ausdruck der Leidenschaft Gottes für seinen Namen, denn am Kreuz bestraft ein eifersüchtiger, heiliger, gottzentrierter Gott alles, was ihn nicht meint, alles, was ihn nicht als Ziel hat, alles, was nicht er ist. Alles, was an ihm vorbeigeht, alles, was ihm nicht entspricht, seinem Maßstab nicht entspricht, seiner Heiligkeit nicht entspricht, seinen Werten nicht entspricht. Das Kreuz ist der gewaltige und auch brutale Ausdruck der Leidenschaft Gottes für sein Gottsein, für seinen eigenen Namen, für seine eigene Heiligkeit. Denn er macht das große Statement am Kreuz: Ich bin alles. Und alles außerhalb von mir verdient das. Aber es ist gleichzeitig der gewaltige Ausdruck der Leidenschaft Gottes für den Menschen. Denn ohne das Kreuz wäre es unmöglich, in diese Beziehung zu Gott zu gelangen. Ohne das Kreuz wären wir verloren. Du bist verloren ohne das Kreuz. Die Leidenschaften in Gott, diese Spannung, die wir da aufrechterhalten müssen, entlädt sich über dem Kreuz und wird sichtbar im Kreuz. In der Brutalität und in der Radikalität des Kreuzes. Und was dieses Kreuz hervorgebracht wird, ist eine große Leidenschaft Gottes. Was dieses Kreuz hervorgebracht hat, ist die Gemeinde. Es sind Menschen, die die Leidenschaften Gottes teilen. Menschen, die dem Kreuz so begegnet sind, dass sie gesehen haben: Gott, ohne dich bin ich nichts. Du bist alles. Wenn nicht du, wer dann? Es ist mir kein anderer Name gegeben, in dem ich gerettet werden kann als deiner. Wenn dein Werk am Kreuz nicht für mich gilt, dann bin ich hoffnungslos verloren. Es gibt keine Zukunft für mich außerhalb dessen, was du vollbracht hast. Und gleichzeitig Menschen, die Gottes Liebe erfahren haben, die Tatsache, dass er uns zuerst geliebt hat und die davon angesteckt sind und die diese Liebe weitergeben wollen. Das Kreuz war Ausdruck der Leidenschaft Gottes für seinen Namen und für die Menschen und es hat hervorgebracht die Gemeinde. Eine Gruppe von Menschen, raumübergreifend und zeitübergreifend, die diese Leidenschaften teilen, weil sie dem Kreuz begegnet sind, weil sie Jesus begegnet sind und weil sie verstehen, Gott ist alles. Eine Gruppe von Menschen, die seine Ehre sucht und nicht die eigene mehr. Eine Gruppe von Menschen, die sagt, it's all about you, es geht alles um dich. It's all for you, es kommt alles von dir, es ist für dich, alles fließt zu dir hin. Und eine Gruppe von Menschen, die sagt, ich teile deine Leidenschaft für Menschen und ich gehe raus und ich möchte deine Liebe weitergeben. Menschen, die, wenn man es zusammenfassen möchte, nach dem ersten Gebot leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft und ihn allein anbeten und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wisst ihr was? Gott ist leidenschaftlich für diese Gemeinde. Damit meine ich nicht Haus des Herrn, sondern da meine ich die Gruppe von Gläubigen über diese Welt verteilt, über alle Zeiten verteilt, die seine Leidenschaften teilen. Gott ist so leidenschaftlich für diese Gemeinde und er nennt sie seinen Leib. Sie sollen Träger seines Herzens sein, seiner Leidenschaften. Sie soll ihn verkündigen, ihn ausstrahlen, seine Werke tun, seine Hände und Füße sein. Sie soll ihm so ähnlich sein, Römer 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Es geht um uns. Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Epheser 5, Vers 27, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, die Leidenschaft Gottes für die Gemeinde, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos seid. Gott ist leidenschaftlich für diese Gruppe von Menschen, die er seinen Leib nennt. Und er ist leidenschaftlich dafür, dass diese Gruppe von Menschen immer mehr tatsächlich dieser Leib ist, seine Werke tut, seine Worte spricht, seine Leidenschaften trägt, sein Herz hat, seine Hände und seine Füße ist. Und Gott ist leidenschaftlich für diese Gemeinde als seine Braut. Titus 2, Vers 14, ich liebe diesen Vers. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in gutem Wort, in guten Werken. Und ich habe nachgeschlagen, wie man Eigentumsvolk noch übersetzen kann. Und das kann auch heißen, das Volk des persönlichen Schatzes. Weißt du, dass du zum Volk des persönlichen Schatzes Gottes gehörst? Gott ist so leidenschaftlich für diese Menschen, für die Gemeinde, das Volk seines persönlichen Schatzes. Er sagt, ihr gehört mir, ihr seid mein, ihr seid, du bist meine Braut, die ich erkauft habe, die ich zu mir holen werde, die ich leidenschaftlich liebe. Und so viel mehr, er ist leidenschaftlich für seine Gemeinde, sie ist der Tempel seines Geistes auf der Erde, sie ist einfach seine Gegenwart hier auf der Erde. Erster Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Studiert mal eure Bibel über die Gemeinde, über das, was Jesus lehrt und Paulus lehrt über die Gemeinde. Gott hat eine große, große Vision damit und es ist mehr als Gottesdienst feiern. Dieser Leib hier auf der Erde ist so viel mehr als eine Gruppe von Menschen, die hier und da sonntags zusammenkommen, ein bisschen Lieder singen, eine Predigt hören und wieder heimgehen. Das ist so viel mehr. Es ist ein mächtiges Heer, wo Jesus sagt, die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Es sind Menschen, die Leidenschaften Gottes tragen. Und Jesus hat für diese Gemeinde gelitten in seiner Leidenschaft. Und das Kreuz war der brutale Ausdruck der Leidenschaften Gottes für seine Ehre und für die Menschen. Die Gemeinde ist das Ergebnis. Du bist das Ergebnis. Und Jesus ruft diese Gemeinde, an denselben Leidenschaften teilzuhaben und sich denen hinzugeben. Der Leidenschaft Gottes für seine Ehre und für den Menschen. Damit, und es stand in all diesen Versen drin, damit seine Tugenden verkündigt werden, damit er verkündigt wird, damit er ausgebreitet wird, damit diese Gemeinde wächst und sich verbreitet. Und er bekannt wird, sein Evangelium, sein Kreuz. Was für ein Thema. Es wäre eigentlich eine Predigtreihe würdig, über die Leidenschaften Gottes zu sprechen. Es war mir in den letzten 3 Wochen, glaube ich, mein häufigstes Gebet, dass ich zu Gott gesagt habe, Gott, zeig mir die Leidenschaften deines Herzens. Wenn es wahr ist, und es ist wahr, dass wir einen leidenschaftlichen Gott haben, dann gibt es nichts Zentraleres, als diese Leidenschaften kennenzulernen. Und Paulus war ein Mensch, der angesteckt war von den Leidenschaften im Herzen Gottes. Er war, wenn ihr euch an diese Berufungsgeschichte erinnert, er war diesem heiligen, gottzentrierten Gott begegnet. Gott hat ihn gestoppt, er war ein Verfolger der Christen, hieß damals noch Saulus. Gott hat ihn gestoppt und hat gesagt, Paulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Das seht ihr übrigens wieder, die Leiden Jesu und die Leiden der Gemeinde sind eins. Paulus hat die Gemeinde verfolgt und Jesus hat gesagt, warum verfolgst du mich? Saulus war dem heiligen, gottzentrierten Gott begegnet. Und er war der Menschenliebe Gottes begegnet, der ihn gerettet hat, ihn den größten Sünder, wie Paulus sich nennt, den es gab. Und diese Leidenschaften brannten in Paulus, genauso wie die Vision für seinen Leib auf der Erde, die Vision und den Plan Gottes, am Ende der Zeiten vor seinem Thron alle Nationen, alle Sprachen, alle Völker zu hören, die ihm Ehre geben, die Auserwählten Gottes. Und er freute sich daran, um den Kreis zu schließen und uns zu unserem Vers zurückzukehren. Er freute sich und er war diesen Leidenschaften so einem Ausmaß hingegeben, dass er Leiden auf sich nahm. Er hätte diesen Leiden entgehen können. Er hätte nicht so extrem leben müssen. Er hätte sagen können, okay, dann bleibt das Evangelium bei den Juden und so, ist ja alles nett hier. Aber er hat gesagt, ich achte alles für Dreck. Verglichen dazu, ihn zu kennen, die Herrlichkeit seines Namens zu kennen. Und dem verschreibe ich mich. Das verzehrt mich. Der Eifer um deine Leidenschaften verzehrt mich. Philipper 1, Vers 18. Paulus schreibt auch diesen Brief im Gefängnis. Und er schreibt, ja, ich werde mich auch freuen. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesus Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Das sind die Worte von einer Person, die angesteckt ist von den Leidenschaften Gottes. Crispy hat gestern gepostet auf Facebook, John Piper: "The goal of life is to forget me and be thrilled with him." Das Ziel des Lebens ist es, mich selbst über die Begeisterung für ihn zu vergessen. Das Ziel des Lebens ist es, mich selbst zu vergessen und verzehrt zu sein von der Leidenschaft für ihn, oder viel besser und viel mehr von der Leidenschaft, die in ihm brennt. Was heißt es jetzt für uns? Wenn wir die Bibel lesen, finden wir sehr schnell heraus, dass es viele Stellen gibt, in denen Jesus ankündigt, dass Leid auf die Nachfolger Jesu zukommen wird. Und dass es normal ist, für den Leib Jesu, die Gemeinde, genauso zu leiden, wie Jesus in seinem irdischen Leib auch gelitten hat. Das bringt das Leib Jesu-Sein wohl einfach so mit sich. Eine der krassesten Stellen finde ich hier 1. Petrus 2, Vers 20. "Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes." Wenn ihr Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes, dazu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, dass wir seinen Fußspuren folgen sollen. Und er hat uns vorgelebt, was es heißt, sich den Leidenschaften Gottes hinzugeben. Der Leidenschaft Gottes für seine Ehre und der Leidenschaft Gottes für den Menschen. Und die Hingabe an diese Leidenschaften brachte ihn ans Kreuz. Und uns fordert Jesus auf, unser Kreuz zu tragen und ihm nachzufolgen. Die Leidenschaften Gottes ebenfalls zu teilen, was immer es kosten mag. Und das ist, was kostet, kündigt er auch an. Noch eine Bibelstelle. Lukas 14, 25, folgende: "Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel ausreichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen: Seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre." Jesus hat immer klar gemacht, dass ihm Nachfolgen alles kostet. Aber dass ihm Nachfolgen auch bedeutet, alles zu gewinnen. Matthäus 10, Vers 39: "Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden." Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es gibt nicht mehr, es ist in nichts mehr Leben, als unser Leben hinzugeben und aufzugeben für das, was in Gottes Herzen brennt. In dessen Herzen der Leben erfunden hat, der das Leben in Person ist. Das erlebt Paulus, wenn er schreibt: "Ich freue mich in den Leiden." Kurze Zusammenfassung, bin fast am Ende. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Er brennt mit einer Leidenschaft für seine Ehre, für sein Gottsein. Und er brennt mit einer Leidenschaft für den Menschen. Und diese Leidenschaften fanden ihren Ausdruck im Kreuz. Und das Ergebnis des Kreuzes, was das Kreuz hervorgebracht wird, ist die Gemeinde. Die Gruppe von Menschen, die diese Leidenschaften teilen. Die Gruppe von Herausgerufenen, die diese Botschaft bis ans Ende der Erde tragen sollen und ausbreiten sollen. Und Jesus selbst kündigt an, dass diese Ausbreitung Widerstand hervorrufen wird und dass sie Leiden mit sich bringen wird. Und für Paulus hieß das ganz konkret, dass er im Gefängnis saß, dass er gesteinigt wurde. Und für viele, viele, viele Christen heute Morgen bedeutet das immer noch genau dasselbe, auch wenn das von uns sehr weit weg ist. Ich habe die Woche ein bisschen Zeit auf der Homepage von Open Doors verbracht und ich empfehle euch, das mal zu tun. www.opendoors-de.org. Das ist ein Dienst für verfolgte Christen weltweit. Und Open Doors schätzt, dass es weltweit ca. 100 Millionen Christen gibt, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden, eingesperrt werden, verklagt werden, getötet werden. 100 Millionen Christen. Das ist mehr, als Deutschland Einwohner hat. In Eritrea werden Christen aufgrund ihres Glaubens eingesperrt in Container, die wenige winzige Luftlöcher haben. Und da sind so viele drin, wie Platz finden. Und in der Ecke steht ein Eimer, wo sie reinpinkeln können. Und wenn einer sinkt, dann wird er rausgezerrt und geschlagen. Das ist Realität heute. Und da wird uns das Leiden auch sehr greifbar, von dem Paulus hier schreibt. Es ist uns greifbar, wenn wir lesen, Paulus saß im Gefängnis, ja, und es wird uns greifbar, wenn ihr euch mal ein bisschen auf dieser Homepage umschaut, was es heißt, an den Leiden Jesu teilzuhaben. Aber was heißt es für uns, die wir in diesem freien Land leben und die wir uns hier frei versammeln und brauchen uns nicht fürchten, dass irgendjemand uns rauszerrt und einsperrt und irgendetwas tut? Für die einen mag es Gefängnis bedeuten und dieses offenkundige Leiden. Für uns bedeutet es einfach ein treues Nachfolgen und ein treues, konsequentes, kontinuierliches Refocus auf die Leidenschaften Gottes. Und ein kontinuierliches und konsequentes Sagen, Gott, es geht um dich, es geht um deine Leidenschaften. Mein Leben geht nicht um mich. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Und Menschen, die es schaffen, sich kontinuierlich auf den Leidenschaften Gottes anzunähern und ein Refocus, so heißt unsere Predigtreihe, zu betreiben auf die Leidenschaften Gottes, das sind Menschen, die jetzt zum Beispiel nach Zentralasien ziehen und hier alles zurücklassen, um dort den Menschen zu sagen, Jesus ist die Antwort. Und es sind Menschen, die jede Woche ihre Wohnung zur Verfügung stellen, damit eine Hausgruppe kommen kann und die den Menschen darin dienen. Das sind Menschen, die hier sonntags früher kommen, um Stühle zu stellen, damit hier Raum geschaffen werden kann, damit Menschen Gott begegnen können. Das sind Menschen, die beten, wenn keiner sie sieht. Das sind Menschen, die ihre Entscheidungen im Leben auf der Grundlage dessen treffen, was Gott sagt, ihre moralischen Entscheidungen und andere Entscheidungen. Bis rein in das kleinste Detail bedeutet es zu sagen, Jesus, nicht mehr lebe ich, sondern du lebst in mir. Und die, die du erkauft hast, die leben nicht für ihre eigene Ehre, sondern für die deine. Kurz gesagt, Menschen, die ihr Leben aufgeben, um ein Größeres zu gewinnen. Menschen, die sich um Gott drehen und die verzehrt sind, so wie Jesus verzehrt war von der Leidenschaft Gottes. Und wisst ihr, egal wie sich das gestaltet in deinem Leben, Jesus, Paulus, spricht von einer Gemeinschaft seiner Leiden. Und da, wo du dich entscheidest, dein Leben aufzugeben und ein Größeres zu gewinnen, wo du dich entscheidest, teilzuhaben an den Leidenschaften und an den Leiden von Jesus, da gibt es eine Gemeinschaft mit Jesus für dich, die dich trägt und die dir Kraft schenkt, eine Freude an Jesus, die deine Stärke ist. Wo du sagst, Jesus, ich möchte in deinen Fußspuren gehen, da setzt du deine Füße dahin, wo Jesus geht und dann bist du sehr nah bei ihm. Wo du sagst, Jesus, ich möchte dir nacheifern und ich möchte die Füße meiner Geschwister waschen. Und wo du dich hinkniest und das tust, da tauchst du die Hände in dieselbe Schüssel, in die Jesus sie taucht. Und wenn du rüber guckst, dann siehst du ihn direkt neben dir und er wäscht die Füße deines Bruders. Intimität mit Jesus findest du auf seinen Wegen. Und wo wir leiden, da leidet er mit. Er sagt, warum verfolgst du mich? Er sagt, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Er lädt uns nicht Schweres auf, das wir tragen müssen, sondern er lädt uns Last auf und er trägt uns. Refocus, das Lobpreisteam kann vorkommen. Refocus, weil er leidenschaftlich ist. Ich möchte euch ermutigen, was auch immer ihr mitnehmt, nehmt dieses eine Gebet mit in eure Woche und bringt es mit einem echten und mit einem ehrlichen Herzen vor Gott. Gott, zeige mir die Leidenschaften deines Herzens. Ich kann es nur noch mal sagen, wenn es wahr ist und es ist wahr, dass dieser Gott ein leidenschaftlicher Gott ist und in ihm Leidenschaften brennen, er ist ein verzehrendes Feuer, dann kann es nichts Wichtigeres für dein und mein Leben geben, als diese Leidenschaften zu kennen, mich mit ihnen eins zu machen und mein Leben komplett nach dem auszurichten, was der Erfinder des Lebens in sich trägt.